Atomwaffenstandort Mutlangen. Seit 1983 protestiert die westdeutsche Friedensbewegung gegen die Stationierung amerikanischer Pershing-2-Raketen.
Das Baugelände des Kernkraftwerks Grohnde war heute eine Festung. Von den mehr als 3000 Beamten stand ein beachtlicher Teil innerhalb des Zauns. Um 14 Uhr begannen die 12.000 Demonstranten gegen sie die Anti-Atom-Schlacht von Grohnde. Sie war tränenreich. Diskutiert wurde nicht mehr.
Seit Wochen demonstrieren jeden Freitag zur Hauptunterrichtszeit weltweit junge Menschen für besseren Klimaschutz.
Auf für den Klimaschutz, runter für die Kohle! Auf für den Klimaschutz, runter für die Kohle!
We are not planning to give up. When I say Litzi, you say bleibt! Litzi! Litzi!
Wenn aber das Gesetz so beschaffen ist, dass es notwendigerweise aus dir den Arm des Unrechts an einem anderen macht, dann sage ich dir, brich das Gesetz.
Was ihr gerade am Ende gehört habt, war ein berühmtes Zitat des US-amerikanischen Schriftstellers und Philosophen Henry David Thoreau zum zivilen Ungehorsam. Darüber hat Thoreau im 19. Jahrhundert ein viel zitiertes Buch geschrieben. Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Was genau damit gemeint ist, darüber wollen wir in dieser Podcast-Folge sprechen. Und auch darüber, worin sich ziviler Ungehorsam von politischem Widerstand unterscheidet. Sie sind zwar eng miteinander verwandt, es gibt aber trotzdem wichtige Unterschiede. Über zivilen Ungehorsam wird aktuell wieder heftig diskutiert. Ihr habt vermutlich noch die Bilder aus Lützerath im Kopf, wo viele Menschen gegen das Abbaggern der Braunkohle am Niederrhein durch den Energiekonzern RWE protestiert haben. Trotz einer Allgemeinverfügung des Landrats des Kreises Heinsberg von Ende 2022, die Ortslage Lützerath zu räumen, haben sich viele Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten geweigert, den Ort zu verlassen.
Das Recht auf zivilen Ungehorsam bleibt aus guten Gründen in der Schwebe zwischen Legitimität und Legalität.
Das hat der Philosoph Jürgen Habermas schon 1983 über zivilen Ungehorsam geschrieben. Und da sind wir mittendrin in unserem Thema. Was ist ziviler Ungehorsam? Wann ist ziviler Ungehorsam gerechtfertigt? Ist der gezielte Rechtsbruch immer legitim, weil er einer guten und höheren Sache dient? Und wann ist er es nicht? Und wer entscheidet das überhaupt?
Nehmen wir an, die gewöhnlichen Appelle an die politische Mehrheit seien aufrichtig erfolgt, aber gescheitert. Versuche, die Gesetze aufgeben zu lassen, sind nicht durchgekommen und legale Proteste und Demonstrationen sind erfolglos geblieben. Da der zivile Ungehorsam ein letzter Ausweg ist, sollte man sicher sein können, dass er notwendig ist.
Auch der US-amerikanische Philosoph John Rawls, von dem dieses Zitat von eben stammt, gehört zu den Vordenkern, was zivilen Ungehorsam angeht. Er hat sich in den 1970er und 1980er Jahren mit der Frage beschäftigt, unter welchen Umständen ziviler Ungehorsam legitim ist und wann nicht. Diese Frage zieht sich im Grunde durch die Geschichte. Auch schon früher kam es zu Widerstand, den wir heute teils als zivilen Ungehorsam einstufen, auch wenn das Ganze damals noch nicht so genannt wurde.
Florenz im 14. Jahrhundert. Wollindustrie und Bankwirtschaft bringen der Stadtrepublik großen Reichtum. Handwerker und Kleinhändler organisieren sich in Zünften. So dürfen sie sich politisch beteiligen und profitieren vom Reichtum der Stadt. Allerdings gibt es eine Gruppe, die leer ausgeht. Die einfachen Arbeiter der Wollindustrie. Die Chompi.
Das Volk war wütend vor Hunger. Deshalb forderten die Chompi alle Ämter. Und da sie nicht bekommen konnten, was ihnen fehlte, wollten sie rauben, was sie zum Leben brauchten.
Die Chompi sind es, auf dem sich der Wohlstand von Florenz gründet. Die Chompi scheren die Schafe, waschen die Wolle und bereiten sie für die weitere Verarbeitung vor. Sie walken sie, weben daraus Stoffe, die dann verkauft werden können. Politisch aber haben sie kein Mitspracherecht, sagt der Historiker Christoph Mauntel.
Im Jahr 1378 wurde genau diese Dinge thematisiert und darum wurde gestritten und es kam zu einem Aufstand, in dem eben diese einfachen Arbeiter, die Chompi, für kurze Zeit sogar die Regierung der Stadt an sich brachten, eben weil sie eine Besserung ihrer Lage und politische Partizipation wollten.
In den Jahren vor dem Aufstand gibt es in Florenz immer wieder schwere Hungerkrisen, unter denen besonders die Armen und die einfachen Arbeiter leiden. Die Chomsky kämpfen deshalb schon lange für eine andere Politik, die auch ihre Interessen vertritt. Zunächst mit friedlichen Mitteln.
Was ganz typisch ist und was man eben auch ganz wunderbar bei den Chomsky sehen kann, ist, dass es verschiedene Eskalationsstufen gibt. Und diese Aufstände und eben auch der Aufstand der Chomsky fangen ohne Gewalt an, mit Petitionen. Man versammelt sich, man berät, was man tun möchte und man beschließt verschiedene Aktionen, um eben auf sich aufmerksam zu machen. Und an einer Stelle versammeln sich die Chomsky in Florenz auf einem der größten Plätze, wo gleichzeitig der Stadtrat tagt. Und sie sind einfach furchtbar laut und wirken bedrohlich.
Bedrohlich, aber friedlich. Trotzdem verstößt der gewaltfreie Protest gegen geltendes Recht.
Die wenigsten mittelalterlichen Aufstände sind direkt erfolgreich. Meistens werden die Revolten von der Obrigkeit relativ schnell militärisch und durchaus brutal niedergeschlagen. Und auch in Florenz konnten die Chomsky sich nicht wirklich durchsetzen. Es währte so einen Monat, da hatten sie sozusagen die Regierung der Stadt an sich gerissen. Die politische Ordnung änderte sich nicht. Wir erkennen aber das Bemühen der Obrigkeit nachher, auf die mittlere Sicht vielleicht, dass die Probleme, die zum Aufstand geführt haben, doch angegangen werden. Schlicht darum, weil man einen neuen Aufstand vermeiden möchte natürlich.
Ja, ziviler Ungehorsam kann also in manchen Fällen langfristig etwas bewirken. Interessant finde ich, dass die Menschen auch schon im Mittelalter oft zunächst friedlich versucht haben, ihre politische und wirtschaftliche Lage zu verändern. Etwa indem sie, so wie wir das heute auch kennen, Petitionen geschrieben oder Forderungen an die Regierenden gestellt haben. Und erst als das nicht funktioniert hat, haben sie in der Öffentlichkeit demonstriert. Was in den feudalen Gesellschaften im 14. Jahrhundert allerdings streng verboten war. Die Chomsky haben sich zusammengeschlossen und sind vor den Regierungssitz von Florenz marschiert, um Druck auszuüben. Andere Möglichkeiten des Ungehorsams in der Zeit waren zum Beispiel, keine Steuern mehr zu zahlen oder einfach nicht mehr zu arbeiten. Viele Theoretiker haben sich auch schon in dieser Zeit Gedanken darüber gemacht, wie sich die Menschen gegen Missstände wehren können. Einer von ihnen war der Theologe Thomas von Aquin. Er lebte im 13. Jahrhundert und war der Meinung, dass Untertanen gegenüber dem König ungehorsam sein dürfen, wenn sie keine andere Möglichkeit haben, sich gegen Unrecht zu wehren. Aquin sagte allerdings auch, dieser Widerstand muss angemessen sein. Damit bezieht sich Aquin auf die Philosophen der griechischen Antike. Denn auch schon in dieser Zeit gab es so etwas wie ein Konzept des zivilen Ungehorsams. Was die alten Griechen darunter verstanden haben, darüber spreche ich jetzt mit Barbara Zehnpfennig. Sie war Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte und ist seit kurzem emeritiert. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wir sprechen heute ja über zivilen Ungehorsam. Und da würde mich schon mal interessieren, wenn Sie das verraten wollen, haben Sie denn selbst schon mal in Ihrem Leben zivilen Ungehorsam geleistet?
Da kann ich leider nichts aufbieten. Ich bin ein sehr gesetzestreuer Bürger.
Was Sie aber gemacht haben, ist sich sehr intensiv mit der Geschichte von Ideen und Konzepten zum politischen Widerstand und zum zivilen Ungehorsam zu beschäftigen. Bevor wir über unser Thema, nämlich eben den zivilen Ungehorsam, sprechen, müssen wir erst einmal eine kleine Begriffsklärung machen. Was ist denn auf der einen Seite politischer Widerstand und was ist auf der anderen Seite ziviler Ungehorsam? Ist das das Gleiche oder gibt es da einen Unterschied?
Na, Definitionen sind natürlich immer umstritten, das ist immer eine Entscheidung, wie man etwas abgrenzt. Aber ich würde sagen, ziviler Ungehorsam ist so ein öffentliches Aufbegehren gegen ein Gesetz, eine staatliche Maßnahme, eine Verordnung, was auch immer, ohne dabei das ganze System in Frage zu stellen. Während politischer Widerstand einen Regelverstoß oder einen Rechtsbruch bezeichnet, mit dem man gegen das System als Ganzes vorgehen will. Das heißt, ziviler Ungehorsam agiert innerhalb eines gegebenen politischen Rahmens, während sich politischer Widerstand gegen den Rahmen selbst richtet. Und deshalb ist ersterer in der Regel auch gewaltfrei, während letzterer oft nur mit Gewalt ausgeübt werden kann.
Jetzt wollen wir von der Gegenwart mal in die Vergangenheit reisen und gehen zurück in die Antike. Und genannt wird in diesem Zusammenhang oft die griechische Tragödie Antigone des Dichters Sophokles. Warum ist denn gerade die Antigone eine Symbolfigur für zivilen Ungehorsam?
Ja, da muss man vielleicht den Hintergrund erstmal erklären. Also Antigone hat in dieser antiken Sage zwei Brüder, Polyneikes und Eteokles. Und beide töten einander im Kampf. Und zwar hatte Polyneikes gegen die Stadt Theben gekämpft. Und als der Tyrann Kreon dann Theben regiert, lässt er den einen Bruder, der für die Stadt gekämpft hat, beerdigen, verfügt aber, dass der andere, Polyneikes, der gegen die Stadt gekämpft hat, nicht bestattet werden darf. Seine Leiche soll vor den Stadtmauern sozusagen verrotten. Und dagegen lehnt sich Antigone auf und bestattet auch den anderen Bruder. Also das ist so die Geschichte. Und interessant daran ist, dass beide, Kreon und Antigone, sich bei ihrem Vorgehen auf das Recht berufen. Also Kreon fordert, dass man sich an die bestehenden Gesetze hält, und Antigone beruft sich dagegen auf das ewig gültige göttliche Recht, dem sie gefolgt ist. Und deswegen ist das so ein Musterbeispiel für einen derartigen Konflikt, denn hier stehen sich Legalität, also die Geltung des Gesetzes, und Legitimität, das ist eine Rechtmäßigkeit in einem höheren Sinn, gegenüber. Und dieser Konflikt liegt eigentlich immer zugrunde, wenn Menschen gegen das geltende Recht aus politischen Gründen verstoßen wollen. Sie müssen sich dann immer auf irgendeine höhere Instanz berufen, auf Gerechtigkeit, Gott, das Naturrecht, Bewahrung der Menschheit oder Ähnliches. Eine höhere Instanz, die über dem geltenden Recht steht und den Rechtsbruch damit legitimiert.
Was ganz interessant ist, Sie haben das vorhin ja kurz angesprochen, der Unterschied zwischen einer Demokratie und einem autoritären Regime, was zivilen Ungehorsam angeht, sowas entdeckt man auch schon in der Antike. Der Philosoph Sokrates, der hat zivilen Ungehorsam in der Unrechtsherrschaft der 30 geleistet, aber in der Demokratie wiederum hielt er den Gehorsam für wichtig. Wie kann man das erklären?
Ja, das ist auch ein sehr interessanter Fall. Auch hier wieder so ein bisschen Erklärung des Hintergrunds. Als die 30 Tyrannen in Athen herrschten, wollten sie Sokrates an ihren Missetaten beteiligen und befahlen ihm, ihnen Leon aus Salamis zu bringen, den sie gegen das Recht, also als unrechtmäßig hinrichten wollten. Das verweigerte Sokrates, weil er kein Unrecht tun wollte. Er ging einfach nach Hause und wäre mit Sicherheit seinerseits umgebracht worden, wenn die Tyrannen nicht kurze Zeit später gestürzt worden wären. Das war also in der Tyrannis. Als er dann aber unter demokratischer Herrschaft selber zum Tode verurteilt wurde, aufgrund eines ungerechten Urteils, gehorchte er dem Gesetz und weigerte sich zu fliehen, was er gekonnt hätte. Es wurde ihm angeboten. Und das Argument war wieder, dass er kein Unrecht begehen wollte. Denn auch wenn das Urteil gegen ihn unrechtmäßig war, so waren es die Gesetze im Allgemeinen doch nicht. Sokrates fühlte sich also den Gesetzen und seiner Stadt verpflichtet und wollte seinen individuellen Fall nicht über das Gesetz stellen. Und wenn man das Prinzip, das dahinter steht, fassen wollte, dann vielleicht folgendermaßen. Er ist also der Meinung, in einem Unrechtsregime sollte man sich widersetzen, zumal dann, wenn man selber zum Täter gemacht werden soll. In einem rechtmäßigen Regime darf man sich aber nicht widersetzen, auch wenn man zufällig Opfer eines einzelnen unrechtmäßigen Aktes wird. Denn man verdankt der Polis, man verdankt den Gesetzen ja sehr viel und darf nicht sagen, nein, aber jetzt trete ich gegen euch an, wenn es einen selbst betrifft.
Die Theorie des zivilen Ungehorsams geht unter anderem auch zurück auf einen US-Amerikaner, Henry David Thoreau, der hat im 19. Jahrhundert gelebt. Und der hat sich geweigert, Steuern zu zahlen, weil er gesagt hat, ich lehne Sklaverei ab und ich lehne auch den Krieg gegen Mexiko ab. Das war jetzt ein sehr individueller Akt. Also er hat jetzt keine Gruppe von Menschen um sich formiert, sondern er hat allein protestiert. Hat denn dieser Akt des zivilen Ungehorsams, wenn man so will, dieser einsame Akt, irgendwas gebracht? Und zählt keine Steuern zu zahlen tatsächlich schon zum zivilen Ungehorsam?
Also ob das was gebracht hat, kann man ja schwer feststellen. Also der amerikanische Bürgerkrieg, der dann ja auch zur Abschaffung der Sklaverei geführt hat, der hätte sich auch ohne Thoreau stattgefunden. Und diese Eroberung mexikanischen Gebietes hat trotzdem stattgefunden. Also die Auswirkungen sind da schwer einzuschätzen. Ob das überhaupt ein Akt des zivilen Ungehorsams ist, hängt eigentlich sehr stark davon ab, also Steuern zu verweigern, hängt sehr stark davon ab, wie öffentlich und demonstrativ man das macht und wie sehr man es plausibel machen kann, dass man die Steuern verweigert, weil man bestimmte politische Entscheidungen und Maßnahmen oder auch Strukturen ablehnt. Also wenn das nur privat erfolgt, dann ist es ja praktisch völlig individualisiert und insofern nicht politisch. Da muss schon eben ein gehöriges Maß an Öffentlichkeit da sein und die Verbindung zwischen Steuerverweigerung und bestimmten politischen Inhalten muss plausibel sein. Dann könnte man es vielleicht als Akt des zivilen Ungehorsams betrachten.
Dann nehmen wir mal ein Beispiel, das nicht unbedingt nur privat gewesen ist, auch wenn es erstmal eine private Entscheidung war, hat dann aber für großes Aufsehen gesorgt, nämlich Rosa Parks, die Frau, die in den USA sich geweigert hat, dort zu sitzen im Bus, wo es ihr eigentlich ja angewiesen wurde, nämlich dort, wo Schwarze zu sitzen hatten. Die hat sich auf den Platz für Weiße gesetzt, hat für großes Aufsehen gesorgt. Martin Luther King hat sich an ihre Seite gestellt. Das war der Beginn einer großen Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dann haben wir auch noch andere Namen, die man da in dem Atemzug nennen könnte aus anderen Gegenden der Welt. Mahatma Gandhi fällt einem natürlich auch ein, wenn man über zivilen Ungehorsam spricht im vorigen Jahrhundert. Was haben denn spätere Generationen von Martin Luther King, von Mahatma Gandhi und auch von jemandem wie Rosa Parks, den Gedanken dahinter, hinter ihrer Aktion, was haben spätere Generationen da möglicherweise übernommen?
Naja, also was bei den Genannten ja besonders heraussticht, ist die Gewaltlosigkeit ihres Vorgehens. Also sowohl Gandhi als auch Martin Luther King und natürlich auch Rosa Parks haben sich ja aufgelehnt gegen rassisch bedingte Unterdrückung. Beide oder alle drei kämpften also gewaltlos für Bürgerrechte, Gandhi für die der Inder und King und Park für die der Schwarzen. Wobei Gandhi und King ja beide ermordet wurden. Das gab ihrem Anliegen noch einmal einen besonderen Nimbus, nicht? Das waren sozusagen Märtyrer der Bürgerrechte. Was man davon übernehmen konnte, war die Fantasie, die sie freigesetzt haben, was man gewaltlos tun könnte, um gegen ungerechte Verhältnisse zu protestieren. Also Streiks, Nichtausführung diskriminierender Gesetze, Märsche haben beide, der eine in Indien, der andere in den USA, durchgeführt, mit denen sie also auch große Massen mobilisiert haben. Und hinzu kommt die Vorbildhaftigkeit der Person. Ja, also Integrität, Einfachheit des Lebensstils. Also sie haben durch ihr Zeugnis, sie sind ja wirklich eine Art Märtyrer geworden, durch ihr Zeugnis gezeigt, dass man Verhältnisse verändern kann. Sie waren ja wirklich erfolgreich mit ihren Aktionen, dass man Verhältnisse verändern kann, ungerechte Verhältnisse verändern kann, ohne zur Gewalt greifen zu müssen, aber unter Einsatz fantasievoller, gewaltloser Mittel. Und das ist, denke ich, das, womit sie in der Geschichte gewirkt haben.
Herzlichen Dank auf jeden Fall für die Einordnung und auch für den geschichtlichen Überblick. Da haben wir einiges gelernt und neu erfahren. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Barbara Zehnpfennig hat ja gerade schon einige Vorbilder für den zivilen Ungehorsam im 20. Jahrhundert erwähnt. Unter anderem Henry David Thoreau. Von ihm haben wir in dieser Folge auch schon ganz am Anfang ein Zitat gehört. Aber wer war dieser Amerikaner, der den Begriff des zivilen Ungehorsams geprägt hat?
Thoreau ist ein Aussteiger. Er lebt im Wald in einer selbstgezimmerten Hütte aus recyceltem Holz und selbstgeschlagenen Kiefern. Er sammelt Beeren und Pilze, angelt Lachse und Forellen. Kohl und Tomaten gedeihen im eigenen Gärtchen. 1845 zieht der Schriftsteller und Philosoph in die Waldeinsamkeit. Die kapitalistische Gesellschaft widert ihn an. Als der mexikanisch-amerikanische Krieg im Frühjahr 1846 beginnt, hat Thoreau von der amerikanischen Regierung endgültig genug.
Ich begegne dieser amerikanischen Regierung einmal im Jahr Auge in Auge. Und zwar in der Person des Steuereinnehmers. Nun, dann ist die wirkungsvollste und unumgänglichste Methode des Verkehrs mit ihr meine Weigerung.
Er weigert sich, die fällige Kopfsteuer zu zahlen und muss dafür ins Gefängnis. Allerdings nur für einen Tag. Irgendjemand begleicht für ihn seine Steuerschuld.
Wenn 1000 Menschen dieses Jahr keine Steuern bezahlen würden, so wäre das keine brutale und blutige Maßnahme. Das wäre es nur, wenn sie sie zahlten und damit dem Staat erlauben, Brutalitäten zu begehen und Blut zu vergießen.
Thoreau schreibt das Buch über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Bisher greift man im Wilden Westen entweder zur Waffe oder man führt endlose Debatten, um sich gegen Missstände zu wehren. Thoreau ist davon überzeugt, es muss auch noch etwas dazwischen geben.
Es gibt ungerechte Gesetze. Sollen wir ihnen befriedigt gehorchen? Oder sollen wir es auf uns nehmen, sie zu bessern und ihnen nur so lange gehorchen, bis wir das erreicht haben? Oder sollen wir sie vielleicht sofort übertreten?
Henry Thoreau hat mit dieser Theorie viele Menschen beeinflusst. Unter anderem auch Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die gegen Rassentrennung und Diskriminierung ab den 1950er Jahren auf die Straße gingen. Manche übten im Alltag zivilen Ungehorsam, wie die Afroamerikanerin Rosa Parks.
Städtische Buslinien. Der vordere Teil ist für weiße Fahrgäste reserviert. 10 Sitzplätze im Bus werden immer für weiße Menschen freigehalten, ob sie auf dem Weg in die Stadt in den Bus einsteigen oder nicht.
Es ist der 1. Dezember 1955. Die 42-jährige Rosa Parks setzt sich nachmittags in einen Bus. Sie ist Schneiderin und kommt gerade von der Arbeit. In ihrer Freizeit engagiert sie sich in einer Bürgerrechtsorganisation.
Ich saß auf dem Vordersitz im farbigen Teil des Busses. Die Weißen saßen in dem weißen Bereich. Es stiegen mehr Weiße ein und sie füllten alle Plätze im weißen Teil des Busses. Nun sollten wir Schwarzen den Weißen unsere Plätze überlassen. Aber ich bin nicht aufgestanden.
Rosa Parks wird festgenommen, weil sie gegen die Rassengesetze verstoßen hat. Für den jungen Baptistenpastor Martin Luther King der Anlass, in der Stadt Montgomery im Süden der USA einen Boykott zu organisieren. Schwarze weigern sich, mit dem Bus zu fahren.
Mehr als 11 Monate lang haben die Schwarzen aus Montgomery gewaltfrei gegen diese Demütigungen und Ungerechtigkeiten protestiert, die sie in den Stadtbussen erlebt haben. Wir waren der Meinung, dass wir jedes Recht hatten für so eine Aktion. Wir haben einfach beschlossen, massenhaft zu zeigen, dass wir es leid sind, von den eisernen Füßen der Unterdrückung zertreten zu werden.
Der Boykott wirkt. Am 13. November 1956 erklärt das oberste Gericht in den USA die sogenannte Rassentrennung im öffentlichen Nahverkehr in Montgomery für verfassungswidrig. Es ist der Beginn der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.
Soweit ich mich erinnern kann, habe ich mich dagegen gewehrt, wegen meiner ethnischen Zugehörigkeit anders behandelt oder herumkommandiert zu werden. Ich war der Meinung, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe frei sein sollten.
Der Busboykott in Montgomery ist ein berühmtes Beispiel in der Geschichte, bei dem ziviler Ungehorsam tatsächlich etwas bewirkt hat. Viele diskriminierende Gesetze wurden durch den jahrelangen friedlichen Protest abgeschafft. Martin Luther King bekam für sein Engagement 1964 den Friedensnobelpreis.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Auch in Deutschland hat der zivile Ungehorsam im 20. Jahrhundert eine lange Geschichte. Zum Beispiel, wenn wir an die Zeit des Nationalsozialismus denken. Es gab nicht nur Widerstand, wie zum Beispiel die Weiße Rose um die Geschwister Scholl, sondern auch zivilen Ungehorsam. Etwa durch den Münsteraner Bischof und Kardinal Clemens August Graf von Galen. Der legte sich mit der Obrigkeit an und wetterte im Jahr 1941 von der Kanzel unter anderem gegen die sogenannten Euthanasiegesetze der Nationalsozialisten.
Wenn einmal zugegeben wird, dass Menschen das Recht haben, unproduktive Mitmenschen zu töten, dann ist grundsätzlich der Mord an allen unproduktiven Menschen, also an den unheilbar Kranken, den arbeitsunfähigen Krüppeln, den Invaliden der Arbeit und des Krieges, dann ist der Mord an uns allen, wenn wir alt und altersschwach und damit unproduktiv werden, freigegeben.
Von Galen hat öffentlich und gewaltfrei Unrecht innerhalb des Systems angeprangert. Und das ist ein wichtiges Merkmal des zivilen Ungehorsams. Soweit heute bekannt ist, wollte das Regime von Galen nach seinen kritischen Predigten verhaften und hinrichten lassen. Aber Reichspropagandaminister Joseph Goebbels wollte angeblich keine katholischen Märtyrer während des Zweiten Weltkriegs schaffen. Das rettete van Galen wohl das Leben. Während der Zeit des Nationalsozialismus gab es noch viele andere Formen des zivilen Ungehorsams. Etwa die der sogenannten Swing-Jugend.
März 1940, im Curiohaus in der Rotenbaumchaussee in Hamburg. Die Gestapo stellt die Personalien von über 400 Jugendlichen fest. Ihr Vergehen? Sie hören öffentlich verbotene Swingmusik.
Es handelt sich hier zum Teil um degenerierte und kriminell veranlagte, auch mischblütige Jugendliche, die sich zu Cliquen bzw. musikalischen Gangsterbanden zusammengeschlossen haben und die gesund empfindende Bevölkerung durch die Art ihres Auftretens und die Würdelosigkeit ihrer musikalischen Exzesse terrorisieren.
Einer von den Swing-Jugendlichen ist Günther Discher. Er trägt Trenchcoat und Tweedjacke, Hut und Schirm. Die Haare sind lang. Er nennt sich Swing Boy. Statt mit Heil Hitler grüßt er mit Swing Heil oder Swing High, Swing Low.
Swingmusik war Freiheit und mit Freiheit konnten die Nazis natürlich überhaupt nichts anfangen.
Für seine Liebe zum Swing kommt der 18-jährige Günther Discher 1942 ins Jugendkonzentrationslager Moringen. Discher überlebt und wird nach dem Zweiten Weltkrieg zur Swing-Ikone in Westdeutschland.
Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 etablierte sich in Westdeutschland ein demokratisches System. Und da hätte man vielleicht denken können, dass in einer Demokratie ziviler Ungehorsam gar nicht mehr nötig gewesen wäre. Aber das genaue Gegenteil war der Fall. In den 1950er Jahren gingen die Menschen auf die Straße, um gegen die Wiederbewaffnung und die Gründung der Bundeswehr zu demonstrieren. Eine Mehrheit der Deutschen lehnte das so kurz nach dem Krieg ab. Heute auch bekannt als die sogenannte Ohne-mich-Bewegung.
Da sind mehr Leute auf die Straße gegangen als 1968, weil einfach auch die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs noch sehr frisch war und man das Gefühl hatte, das darf sich nicht wiederholen.
Alexander Sedelmeier ist Historiker und forscht zur Theorie und Praxis sozialer Bewegungen. Der Protest gegen die Wiederbewaffnung war damals auch der Beginn der bundesdeutschen Friedensbewegung. Es gab viele legale Proteste, aber auch illegale Aktionen des zivilen Ungehorsams. Zum Beispiel im Mai 1952 in Essen. Da haben sich etwa 30.000 Demonstranten zu einer Friedenskarawane der Jugend getroffen, um gegen die Wiederbewaffnung zu demonstrieren. Diese Demo war aber im letzten Moment noch verboten worden. Die Demonstrierenden ignorierten das und zogen trotzdem durch die Essener Innenstadt. Die Polizei ging dann mit Gewalt gegen die Demonstranten vor und setzte Knüppel und Schusswaffen ein. Zwei der Demonstranten wurden schwer verletzt. Ein weiterer starb an einer Schussverletzung. Die 1960er bis 1980er Jahre waren dann so etwas wie die Hochzeit des zivilen Ungehorsams in der Bundesrepublik. Berühmt geworden ist damals ein gewisser Klaus Lepple. Dem waren die Fahrpreise der Kölner Verkehrsbetriebe zu hoch.
Dieser Lepple hat im Oktober 1966 in Köln zu einem Boykott und zur Blockierung von Straßenbahnschienen aufgerufen, sodass sich also die Leute, die Protestierenden, auf die Straßenbahnschienen gesetzt haben, um den Verkehr lahmzulegen. Und das eskalierte dann ein wenig. Es gab dann Auseinandersetzungen mit berittener Polizei. Und dann wurde Lepple hauptsächlich durch die juristische Aufarbeitung dieses Falls bekannt, in dem sogenannten Lepple-Fall, der sich dann durch alle Instanzen hoch bis zum Bundesgerichtshof zog. Und dieser Bundesgerichtshof hat dann einen vorigen Freispruch aufgehoben mit der Begründung, dass diese Protestierenden, die auf den Straßenbahnschienen saßen und zivilen Ungehorsam ausgeübt haben, eine Form von Gewalt ausgeübt haben. Zwar ist die Tradition, dass ein Sitzstreik, eine Blockade, ein friedliches Mittel des Protestes ist, aber die Rechtsprechung hat dann, bis das wieder aufgehoben wurde vom Bundesverfassungsgericht 1995, jegliche Form von Sitzstreik dadurch kriminalisiert, dass man gesagt wurde, es ist ein Gewaltakt, der da auf den Fahrer der Straßenbahn oder denjenigen, der blockiert wird, ausgeübt wird.
Bis in die 1990er Jahre hinein kam es in der Bundesrepublik zu vielen weiteren Protesten und Aktionen des zivilen Ungehorsams.
Man denkt natürlich an 1968, die Ideen, das Establishment, also durch zivilen Ungehorsam einerseits, aber auch durch performative Regelverstöße, also durch das bewusste Verstoßen gegen eine Regel und dann das Erregen von Aufmerksamkeit herauszufordern, wie sie von Rudi Dutschke und seiner Vision des Gegenmilieus formuliert wurde, bildete ja dann auch in den folgenden Jahren das Rückgrat einer politischen Strategie, welche die 68er-Bewegung und ihre Erben in den alternativen feministischen und ökologischen Bewegungen verfolgten.
Studentenbewegung, Friedensbewegung, Frauenbewegung, Umweltbewegung, Anti-Atom-Bewegung, wobei die Menschen oftmals in mehreren Bewegungen gleichzeitig aktiv waren. Ob die Besetzung von Bauplätzen, wie etwa 1975 für das geplante Kernkraftwerk in Wiel am Rhein, oder die Blockade von Munitionsdepots, wie etwa in Mutlangen 1983, als hier Mittelstreckenraketen stationiert werden sollten, wenn alle legalen Möglichkeiten ausgeschöpft waren, dann begingen die Protestierenden oft gezielten Rechtsbruch und übten zivilen Ungehorsam. Das galt auch für eine Kampagne 1971, die von Alice Schwarzer, der bekannten Frauenrechtlerin, in Deutschland nach französischem Vorbild organisiert worden war. Auf der Titelschlagzeile der Zeitschrift Stern bekannten sich damals 374 Frauen zu einem Schwangerschaftsabbruch. Darunter auch Schauspielerinnen wie Senta Berger und Romy Schneider.
Was ja auch eine Form zivilen Ungehorsams ist, dass man gesagt wird, ich habe ein Gesetz gebrochen, verfolgt mich, wenn ihr es denn für sinnvoll haltet.
Vor allem die 1970er und die 1980er Jahre waren also eine ziemlich turbulente Zeit, wenn es um zivilen Ungehorsam ging. 1987 sollten in einer Volkszählung alle Deutschen statistisch erfasst werden. Die Bundesregierung warb mit dem Slogan 10 Minuten, die allen helfen. Die Gegner dieser Volkszählung konterten mit Meine Daten müsst ihr raten. Es war vielleicht eine der größten Bewegungen des zivilen Ungehorsams in Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes protestierten damals gut 60.000 Menschen gegen die zentrale Erfassung ihrer Daten. Heute kaum noch vorstellbar, wenn man sich anschaut, wie viele Daten manche allein in den sozialen Medien freiwillig von sich preisgeben. Besonders kreativ bei diesem Volkszählungsboykott 1987 waren einige in Dortmund. Die Aktion machte bundesweit Schlagzeilen.
Wir waren überrascht über das, was dort sich dann abgespielt hat. Wir waren kein Schwerpunkt und auch keine Anlaufstelle für große Aktionen, bis auf diese eine Geschichte dann.
Diese eine Geschichte spielt am 15. Mai 1987 im Westfalenstadion in Dortmund. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund erwartet zu Hause den Hamburger SV. Doch als der Platzwart am Morgen als erster ins Stadion kommt, ist der heilige Rasen mit weißer Lackfarbe beschmiert. In 20 Meter großen Buchstaben ist sabotiert und
boykottiert die Volkszählung von jedem Platz im Stadion aus zu sehen.
Werner Spottke ist damals Abteilungsleiter im Dortmunder Ordnungsamt und unter anderem für die allgemeine Gefahrenabwehr zuständig.
Es gab die Aufregung deswegen, weil inhaltlich das die Aufforderung zur Begehung einer Ordnungswidrigkeit war.
Danach hätte die Bundesliga-Partie eigentlich abgesagt werden müssen.
Denn das war also mit Blick auf die bundesweite Rechtslage und das hochgespielte Interesse und die Demonstrationsaktion der Volkszählungsgegner praktisch nicht akzeptabel, dass in einem Stadion mit unglaublich vielen tausend Menschen praktisch bundesweit über Fernsehen sichtbar wird. Da gibt es also diesen Aufruf auf dem Rasen des Dortmunder Westfalenstadions, hieß es ja damals, boykottiert die Volkszählung. Und das wäre nicht gegangen.
Es muss erst einmal grüne Lackfarbe her, um die weißen Buchstaben verschwinden zu lassen. Doch ganz gleich, wie viel Farbe man aufträgt, der Boykottaufruf lässt sich nicht übertünchen.
Das hat uns alle gewundert. Wir standen eigentlich vor dem Rätsel, wieso kann es denn nicht sein, dass etwa durch Übertünchen oder was auch immer dann möglich gemacht werden konnte, es nicht gelang, dass es nicht weiter lesbar gewesen wäre. Das war genau das Problem.
Ein großes Nicht wird hinter den Boykottaufruf gepinselt, erinnert sich der BVB-Historiker Gerd Kolbe, der damals noch Sprecher der Stadt Dortmund ist.
Und Werner Spottke kam dann auf den Gedanken, dass eben auch an eine Persönlichkeit zu binden, die in Deutschland damals einen außergewöhnlichen Ruf hatte, Richard von Weizsäcker, der damalige Bundespräsident.
Also das war völlig unkompliziert.
Und Richard von Weizsäcker sagte ja. Ja, und dann ging man ans Werk. Über der ursprünglichen Aussage, boykottiert die Volkszählung, stand dann in gleich großen Lettern der Bundespräsident, Doppelpunkt, boykottiert und sabotiert die Volkszählung nicht.
Und damit hatten wir die Lacher letztlich auf unserer Seite. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals gelungen wäre, diejenigen zu kriegen, die die Schriftzüge da aufgebracht haben.
Eine wirklich irre Geschichte, muss man sagen. Übrigens zählt zum zivilen Ungehorsam auch das Kirchenasyl, um Flüchtlinge oder abgelehnte Asylbewerber vor einer drohenden Abschiebung zu schützen. Und natürlich, ganz wichtig in diesem Zusammenhang, der zivile Ungehorsam in der DDR, der letztendlich zum Zusammenbruch des Staates führte. Es gab unzählige Protestaktionen, wie etwa die erste große Montagsdemonstration in Leipzig im September 1989, als die Menschen für Versammlungs- und Reisefreiheit auf die Straße gingen. Oder die Besetzungen des Ministeriums für Staatssicherheit. Im Januar 1990 verhinderten Bürgerrechtler, dass die Stasi-Akten einfach geschreddert wurden. Im September 1990 dann, dass sie im Bundesarchiv weggeschlossen wurden. Aktionen des zivilen Ungehorsams. Legitim, aber eben in der DDR damals nicht legal. Und genau über diesen Unterschied zwischen legitim und legal wollen wir jetzt mit Matthias Mahlmann sprechen. Matthias Mahlmann hat den Lehrstuhl für Philosophie und Theorie des Rechts, Rechtssoziologie und internationales öffentliches Recht an der Universität in Zürich inne. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier bei uns ist. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch. Hallo, Herr Rotschmann.
Wir erleben ja gerade in Deutschland eine ganze Reihe von Aktionen, die unter dem Begriff ziviler Ungehorsam zusammengefasst werden können. Auch in den sozialen Netzwerken wird diskutiert über das Für und Wider der Proteste um Lützerath. Und da hat auch jemand polemisch gefragt, dass es darum ging, dass demokratische Entscheidungen zu akzeptieren seien, werden Kapitalismus, Industrialisierung und die damit einhergehende Zerstörung der Erde demokratisch beschlossen? Ja, und damit sind wir auch schon mitten im Thema drin. Was ist denn ziviler Ungehorsam und wogegen richtet er sich genau?
Ja, ziviler Ungehorsam wird häufig verstanden als öffentliches politisches Handeln, das auf bestimmten Gewissensentscheidungen beruht, das das Recht bricht, aber aus gewissermaßen altruistisch-politischen Gründen, um bestimmte Anliegen durchzusetzen, die in den normalen Verfahren der Demokratie keinen Anklang gefunden haben.
Diese legalen Möglichkeiten der Demokratie sind ja zum Beispiel zu demonstrieren oder eine Petition zu unterschreiben oder vielleicht sogar eine zu starten. Wo genau unterscheidet sich denn dann ziviler Ungehorsam von diesen legalen Protestformen in der Demokratie?
Ja, bei zivilem Ungehorsam geht es vor allem um symbolisches politisches Handeln. Das wird insbesondere auch dadurch unterstrichen, dass diejenigen, die zivilen Ungehorsam ausüben, bereit sind, Recht zu brechen, aber auch die Folgen dieses Rechtsbruchs zu tragen. Ist ja regelmäßig öffentliches Handeln, also das nicht irgendwie im Geheimen geschieht. Und der Sinn ist, ein starkes Symbol zu setzen, auszudrücken, auch durch die Bereitschaft, diese Folgen auf sich zu nehmen, dass ein wichtiges politisches Problem gesellschaftlich nicht befriedigend angegangen wird. Es geht gewissermaßen darum, die Mehrheit zum Nachdenken anzuregen, zu überprüfen, kritisch zu überprüfen, ob die Entscheidungen, die getroffen wurden, richtig waren. Es gibt auch Versuche, konkrete Maßnahmen zu verhindern, also sagen wir mal, die Kohle in Lützerath im Boden zu lassen. Aber das ist regelmäßig nicht der Kern des zivilen Ungehorsams. Der liegt in symbolischem politischen Handeln.
Wir alle in Deutschland haben ja das Recht zum Widerstand. Das ist uns grundgesetzlich zugesichert. Seit 1968 gibt es dazu einen Passus im Grundgesetz. Artikel 20 Absatz 4, da heißt es wörtlich, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Hat das denn auch mit zivilem Ungehorsam zu tun oder ist das was ganz anderes?
Diese Norm wurde 1968 im Rahmen der Reform der Notstandsverfassung eingeführt. Das ist eine staatsrechtlich sehr umstrittene Norm. Sie bewegt sich in einem Grenzgebiet des Verfassungsrechts. Sie versucht so gewissermaßen rechtlich zu regeln, was jenseits des Rechts eigentlich liegt, nämlich eine quasi revolutionäre Situation. Und deswegen ist das wohl eher eine Norm, die auch wieder selbst politisch-symbolischen Gehalt hat. Sie unterstreicht das Recht von Menschen, über sich selbst zu bestimmen und eben auch zu verhindern, dass eine bestimmte Verfassungsordnung, konkret die Verfassungsordnung des Grundgesetzes, beseitigt wird. Da geht es also um die Verfassungsordnung insgesamt. Bei zivilem Ungehorsam handelt es sich ja regelmäßig um politische Sachfragen und nicht darum, diese Ordnung insgesamt in Frage zu stellen.
Wenn wir uns aber mal anschauen, was so in der Vergangenheit alles gemacht wurde in Richtung ziviler Ungehorsam in Deutschland, denken wir an die 1960er Jahre, die Studentenbewegung, die 80er Jahre mit der Friedensbewegung, Anti-Atomkraft. Das sind alles Dinge, die sicher auch viele genervt haben, die letztendlich dann aber auch gesellschaftliche Entwicklungen vorangetrieben haben, die es ohne sie nicht gegeben hätte. Schärfere Umweltgesetze, Abrüstung, vieles mehr. Braucht Demokratie also in gewissem Maße vielleicht sogar zivilen Ungehorsam? Und das unter Umständen auch in extremeren Formen und extremer in der Ausführung?
Also ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass ziviler Ungehorsam nicht nur das Produkt von konkreten Streitereien oder womöglich einer verwöhnten, gegenwärtigen Jugendlichen oder nicht so jugendlichen Generation ist, sondern ziviler Ungehorsam wird durch bestimmte grundlegende Elemente des demokratischen Verfassungsstaates gewissermaßen zwangsläufig erzeugt. Und der Grund dafür sind bestimmte Spannungsverhältnisse, die in einem demokratischen Verfassungsstaat notwendig angelegt sind. Das sind Spannungsverhältnisse zwischen Mehrheitsentscheidungen, dem Respekt vor Mehrheitsentscheidungen und dem Minderheitenschutz. Das ist das Spannungsverhältnis zwischen der Akzeptanz und der Maßgeblichkeit von Mehrheitsentscheidungen und gleichzeitig dem Bewusstsein, dass Mehrheitsentscheidungen auch irren können. Und im zivilen Ungehorsam drücken sich diese Spannungsverhältnisse aus und ich glaube zwangsläufig aus. Und im besten Falle sind solche Maßnahmen eine gewissermaßen Mahnung an das schlechte Gewissen auch der Mehrheit, die eigenen Entscheidungen kritisch zu überdenken, vielleicht auch die Machtstrukturen, auch die Machtasymmetrien zu überdenken, die zu bestimmten Entscheidungen führen können. Und man kann vielleicht noch hinzufügen, dass auch die Schaffung von demokratischen Verfassungsstaaten auf den Mut von Menschen zurückgegriffen hat, die auch solche zivilen Ungehorsamsmaßnahmen ergriffen haben. Also Suffragetten haben für das Frauenstimmrecht gekämpft. Die Transformation im Rahmen der Entkolonialisierung in Indien war auch durch solche friedlichen Maßnahmen. Mohandas Gandhi ist das Stichwort geprägt. Denken Sie an bestimmte Maßnahmen auch zur Überwindung des Apartheidsregimes, der am Ende ja friedlichen und in eine Verfassungsordnung führenden Überwindung. Das alles erinnert uns daran, dass diese Maßnahmen auch dazu geführt haben, dass Demokratien überhaupt entstanden sind.
Naja, dazu muss man noch sagen, in Demokratien ist der Umgang mit zivilem Ungehorsam vielleicht schwierig, gerade für die handelnden Politikerinnen und Politiker, die ja irgendwie darauf reagieren müssen. Ich denke zum Beispiel auch daran, dass in Berlin Müllwerker mal versucht haben, diese Klimaaktivisten, die sich auf die Straße gesetzt haben, mit Gewalt wegzudrängen. Und dann ist die Polizei dazwischen gegangen und hat gesagt, nee, mach das mal nicht, das dürft ihr nicht. Also stelle ich mir total schwierig vor, damit den richtigen Umgang zu finden. Was raten Sie denn unseren demokratischen Politikerinnen, Politikern, auch unseren Ordnungs- und Sicherheitsbehörden? Wie ist der richtige Umgang mit zivilem Ungehorsam dieser Art?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die man nur beantworten kann, wenn man sich Gedanken macht über die Legitimität von zivilem Ungehorsam. Also das scheint ja auf den ersten Blick so eine Art Paradox zu sein, dass der Rechtsstaat womöglich, wie Sie gerade andeuten, auch in bestimmter Weise auch in einer gewissen duldender Weise mit illegalen Akten umgeht. Also in gewisser Weise sollte man meinen, im Rechtsstaat gibt es entweder rechtswidriges Handeln, das müssen wir verhindern, oder es gibt rechtmäßiges Handeln und das dulden und schützen wir. Ich glaube, dass die Lage aber komplizierter ist und dass man vielleicht sogar sagen kann, dass sowas wie ziviler Ungehorsam einer demokratischen Kultur und gerade auch dem Rechtsstaat dienen kann. Und das ergibt sich, wenn man vielleicht eine Sekunde zurücktritt und vielleicht etwas grundsätzlicher über Rechtsstaat und Demokratie nachdenkt. Es ist offensichtlich, dass in einem Rechtsstaat der Respekt vor den Mehrheitsentscheidungen zentral wichtig ist. Es ist wichtig, für die Rechtssicherheit zu akzeptieren, dass in einem Rechtsstaat auch ungerechtes Recht hingenommen werden muss. Regelmäßig gibt es eine Minderheit, die mit bestimmten Entscheidungen nicht zufrieden ist. Und vielleicht mit guten Gründen nicht zufrieden ist, aber um das System am Laufen zu halten, müssen wir mit diesem Recht leben. Außerdem ist Demokratie, und das halte ich für gerade in unserer gegenwärtigen Zeit und den Angriffen auf Demokratie von zentraler Bedeutung, eine Respektskultur, und zwar eine fragile Respektskultur. Wir respektieren die Selbstbestimmungsbedürfnisse von anderen, aber auch die Selbstbestimmungsfähigkeit von anderen. Und das heißt auch, dass wir deren Entscheidungen akzeptieren müssen, auch wenn sie uns nicht passen. Und damit ist auch gesagt, dass wir die Durchsetzung hinnehmen müssen. Das ist, glaube ich, zentral und wichtig für einen Rechtsstaat. Und wenn man im Auge behält, dass dieser zivile Ungehorsam ja versucht, im Grunde dieses urdemokratische Element des autonomen Selbstbestimmungsrechts einzufordern, zu praktizieren, am Leben zu halten, dann ist dieser Geist, der dahinter steht, glaube ich, durchaus wichtig für eine Demokratie. Das ist gewissermaßen ein Stück unbändige, ungebändigte Manifestation dieses demokratischen Geistes, des Anspruchs mitbestimmen zu wollen. Und das, glaube ich, ist wichtig. Es geht zudem häufig um Gerechtigkeitsforderungen, um Menschenrechte. Und das ist ja letztendlich die Wurzel auch einer Demokratie. ist eine rechtsbegründete Autonomieordnung. Demokratischer Verfassungsstaat ist ein Gerechtigkeitsprojekt und legitimer ziviler Ungehorsam kann im besten Falle dieser Kultur weiterhelfen.
Wenn es um Legitimität geht, dann wird ja auch immer wieder diskutiert, wann ist man denn mit dem zivilen Ungehorsam auf der, ich sag mal in Anführungszeichen, richtigen Seite? Wenn man jetzt dafür protestiert oder sich dafür einsetzt, dass mehr gegen den Klimawandel getan wird, dann würden vermutlich die allermeisten Leute sagen, ja, das ist ja an sich ein hehres Ziel. Wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, ich bin gegen Ausländer, oder es soll niemand mehr bei Türken einkaufen oder in türkischen Restaurants essen, nur mal als Beispiel. Und ich starte da so eine zivile Ungehorsamskampagne. Ist das denn auch noch von unseren Gesetzen gedeckt? Muss das immer aus einem politischen Spektrum kommen, um legitim zu sein? Oder steht das Gesetz da über allem?
Ja, zunächst einmal ist natürlich für ein Rechtssystem von extremer Bedeutung, dass Rechtsgleichheit gewahrt wird. Dass also die Rechtsgarantien, die existieren, für alle gleich garantiert werden. Also wir haben das Demonstrationsrecht angesprochen und das wird mit Recht auch für diejenigen verteidigt, die Meinungen haben, die uns vielleicht gerade nicht passen. Und das gilt auch für die Meinungsfreiheit. Und das ist auch wieder auch im gegenwärtigen Kontext von zentraler Bedeutung, dass man hier kein irgendwie taktisches Verhältnis zu Grundfreiheiten und Grundprinzipien des Rechtsstaats haben darf. Sonst geht dieser Rechtsstaat und die Freiheitsverbürgung, die er hat, zugrunde. Also das, was Sie für sich selbst in Anspruch nehmen, müssen sie auch anderen Leuten gewähren. Und ich glaube, da herrschte auch in der Vergangenheit, in der politischen Theorie, eine gewisse Naivität. Und die Leute nahmen an, dass ziviler Ungehorsam sich also sozusagen auf die Verbesserung der Welt, auf mehr Gerechtigkeit und so weiter notwendig richtet. Und jetzt haben wir eben solche Erfahrungen, die Sie jetzt auch gerade genannt haben, dass es Bürgerrechtsbewegungen ganz anderer Art gibt, zum Beispiel Proud Boys in den USA, die das Kapitol stürmen und die Demokratie abschaffen wollen. Oder irgendwelche obskuren Prinzen in Deutschland, noch obskurere Vereinigungen, aber anscheinend gefährliche Vereinigungen bilden, die ähnliche Ziele haben. Wir alle haben erlebt, welche Art von kollektiver Irrationalität in der Corona-Krise ausgebrochen ist und wie sie sich auch auf der Straße gezeigt hat, sozusagen mit diesen klassischen Instrumenten, die aus der Sicht von manchen Leuten gewissermaßen nur für ein politisches Lager reserviert waren. Und das hat, glaube ich, viele auch Vorurteile aufgebrochen und zum Nachdenken angeregt, was, glaube ich, wichtig ist. Aber wenn Sie jetzt darüber nachdenken, wie die Legitimität von konkreten Maßnahmen begründet wird, dann spielt das sicherlich eine Rolle, welche Ziele Sie damit verfolgen. Also ich glaube, es macht offensichtlich einen Unterschied, ob Sie die Verfassungsordnung der USA beseitigen wollen, beim Sturm aufs Kapitol auch noch mit Gewalt, oder ob sie ja das völlig berechtigte Ziel verfolgen, irgendwas gegen die Klimakatastrophe zu tun. Das, glaube ich, muss man bei der Bewertung solcher Maßnahmen immer im Blick behalten, neben den anderen Kriterien, die wir hier diskutiert haben.
Ja, man könnte das ja auch so ein bisschen positiv sehen und sagen, ziviler Ungehorsam will auch dazu beitragen, dass wir in einer perfekten Demokratie leben. Jetzt nehmen wir mal an, wir leben tatsächlich in so einer perfekten Demokratie. Wie muss die denn aussehen, damit ziviler Ungehorsam komplett überflüssig wird?
Ja, ich bin pessimistisch genug zu glauben, dass ziviler Ungehorsam wahrscheinlich nie überflüssig wird, weil er eben aus diesen konkreten und spezifischen Spannungsverhältnissen erwächst, die ich genannt habe. Aber eine Demokratie, die transparent ist, die durchlässig ist, die auch Rechtsschutzmöglichkeiten vorsieht, versucht ja gerade, diese Konflikte auf anderen Wegen zu lösen und sicherzustellen, dass dieser zivile Ungehorsam eben die absolute Ausnahme bleibt. Und das setzt wahrscheinlich auch eine bestimmte politische Kultur voraus. Also wenn die Leute das Gefühl haben, dass die Politik nur eine Fassade ist, hinter der zynische Interessenverfolgung betrieben wird, in denen es nur um Privilegien und Macht geht, dann werden die Konflikte eher zugespitzt werden, die zu zivilem Ungehorsam gehören. Aber ich glaube, auch wir sind gefordert, sicherzustellen, dass eine solche politische Kultur existiert, unter anderem indem wir uns auf schwierige Themen einlassen, indem wir nicht nur irgendwelchen beliebigen YouTubern glauben, was die uns über schwierige Probleme erzählen, und uns nicht von dummen Parolen von populistischen Politikern aufs Glatteis führen lassen, sondern das tun, was wir in diesem Gespräch ein bisschen versucht haben, nämlich unser Gehirn einzuschalten und zu wissen, dass schwierige Probleme immer nur differenzierte Lösungen finden werden.
Schwierige Probleme brauchen differenzierte Lösungen. Das ist auf jeden Fall ein Satz, den wir unter diese Podcast-Folge hier heften können und auch oben drüber. Und überhaupt herzlichen Dank für diese Einordnung und ja auch für die Hintergründe zur aktuellen Debatte. Danke.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ja, ihr habt's gehört, es ist und bleibt kompliziert. Und eindeutige Antworten auf die vielen Fragen rund um den zivilen Ungehorsam, die gibt es nicht. Fast alle Aktionen des zivilen Ungehorsams, über die wir bislang gesprochen haben, waren physische Aktionen, also Sitzblockaden, Besetzungen oder illegale Demonstrationen. Aber wir leben natürlich längst in einer digitalen Welt, in der sich auch die möglichen Formen des zivilen Ungehorsams verändert haben. Dieser digitale zivile Ungehorsam beginnt allerdings schon 1981, als das Wort digital für die meisten vermutlich noch ein Fremdwort ist.
Mein Name ist Linus Neumann, ich bin ein Sprecher des Chaos Computer Clubs. Der Chaos Computer Club wurde vor fast 42 Jahren gegründet. Es gibt viele Gründe, die zitiert werden, warum der Chaos Computer Club als Verein gegründet wurde. So ein inoffizieller ist, um zu vermeiden, als kriminelle Vereinigung eingestuft zu werden. Aber ich denke, der wirkliche Anlass, dass man eine solche Organisation braucht, war, dass damals ein paar Informatiker erkannt haben, wie viel gesellschaftliches Potenzial der Veränderung ins Positive als auch ins Negative in Computern und im Internet sich verbirgt. Und die haben sich dann gedacht, so diese Veränderungen, die müssen wir begleiten, die müssen wir verantwortlich begleiten, um die Demokratie im weitesten Sinne zu erhalten, um Freiheiten zu erhalten. Denn das Internet kann das perfekte Medium sein für die Überwachung von Menschen, für die Unterdrückung von Menschen und auch das perfekte Medium zur Demokratisierung der Welt. Also Hacken für die gute Sache trifft es auf jeden Fall. Für die schlechte Sache machen es ja genug andere. Der erste große Hack des CCC betraf das BTX-System und darin eine Sparkasse. Hier mal zu demonstrieren, dass eine Bank unsicher ist, eben zu zeigen, wir verstehen diese Missstände, wir verstehen die technischen Probleme und wir können das auch demonstrieren. Bereichern uns dabei nicht, sondern bringen die erbeuteten 130.000 D-Mark am nächsten Tag zurück. Das war so der Auftakt, mit dem der CCC international oder national zumindest sehr bekannt wurde. Eines der größten, besten Beispiele der letzten ungefähr 10 Jahre ist dann der Kampf gegen Staatstrojaner, wo sich also Regierungen die Möglichkeit schaffen möchten, Dissidenten, Kriminelle und sonstige unliebsame Personen zu hacken, auszuspionieren. Und der CCC hat sehr international beachtet, 2010, 2011 müsste das ungefähr gewesen sein, den ersten deutschen Staatstrojaner dann eben analysiert und publiziert. Und dadurch, dass es diese Schadsoftware kaputt gemacht, ja, die war nicht mehr anwendbar. Der Staat war auf der digitalen Art und Weise erstmal entwaffnet. Und im weiteren Verlauf wurde dann eben auch nachgewiesen, dass dieses Instrument nicht verfassungsgemäß war. Ich denke, der Bereich des digitalen zivilen Ungehorsams hat natürlich eine ganz besondere Komponente, die jetzt anderer ziviler Ungehorsam in dem Maß nicht hat. Und das ist, dass hier drunter auch so das Leaking von Daten fällt. Und da sich Staaten, Organisationen, Unternehmen alle digitalisieren und relativ viele Daten sammeln, deren Veröffentlichung durchaus schmerzhafte Konsequenzen haben kann, hat der digitale zivile Ungehorsam, insbesondere wenn er in den Bereich des Whistleblowings geht oder in den Bereich des Leakings, natürlich sehr empfindliche Möglichkeiten. Also mit WikiLeaks haben wir ein sehr großes Beispiel, wo also die Veröffentlichung von Daten vom US-Militär, von Steuerhinterziehenden und Ähnlichem natürlich relativ massive Einflussmöglichkeiten hat. Und ja, ist ein gezielter Rechtsbruch, um auf einen viel, viel schlimmeren Rechtsbruch hinzuweisen. Wir operieren mit jedem Hack natürlich in einem Bereich, der bei strenger Auslegung des Gesetzes eben das Ausspähen von Daten betrifft und damit immer auch in der Situation, dass man uns ja anzeigen könnte. Denke aber aufgrund unseres Vorgehens, dass wir das ja auch melden, ja, und darauf hinarbeiten, dass diese Missstände behoben werden und das tun, bevor irgendwelche schlimmeren Leute dran kommen, kommt es da in der Regel nicht dazu, dass es jetzt zu einem Urteil kommt. Und in Bereichen, wo das vielleicht nicht der Fall ist, haben wir bisher genug darauf geachtet, dass wir einfach auch nicht erwischt werden.
Ziviler Ungehorsam entsteht, wenn eine bedeutende Anzahl von Staatsbürgern zu der Überzeugung gelangt ist, dass entweder die herkömmlichen Wege der Veränderung nicht mehr offen stehen, beziehungsweise auf Beschwerden nicht gehört und eingegangen wird, oder dass, im Gegenteil, die Regierung dabei ist, ihrerseits Änderungen anzustreben und dann beharrlich auf einem Kurs bleibt, dessen Gesetz und Verfassungsmäßigkeit schwerwiegende Zweifel aufwirft.
Für die politische Theoretikerin Hannah Arendt kommt ziviler Ungehorsam ins Spiel, wenn es einen Widerspruch zwischen Gesetz und Moral gibt. Für sie geht es darum, die grundsätzliche Richtung der Politik durch zivilen Ungehorsam ändern zu können. Aber was passiert, wenn, wie jetzt, Klimaaktivisten in Lützerath gezielten Rechtsbruch begehen, um die Öffentlichkeit wachzurütteln und gegen eine ihrer Meinung nach falsche Politik protestieren? Was entscheiden Richterinnen und Richter in solchen Fällen? Darüber haben wir mit Annabel Webering gesprochen. Sie ist Vorsitzende Richterin am Landgericht Köln.
Derjenige, der jetzt einfach nur friedlich mitdemonstriert und sich da friedlich aufhält, macht sich ja nicht direkt strafbar. Also jemand, der entgegen des Aufenthaltsverbots, das ist dann vielleicht eine Ordnungswidrigkeit, aber das ist noch nicht per se strafbar, außer im Fall vielleicht von einem Hausfriedensbruch. Also strafbar ist es natürlich, wenn man die Demonstration in einem bewaffneten Zustand zum Beispiel vornimmt oder auch in einem vermummten Zustand. Also Vermummung ist auch nicht erlaubt nach dem Versammlungsgesetz. Schwierig oder problematischer wird es natürlich dann bei den Widersetzungen gegen die polizeilichen Vollstreckungsmaßnahmen.
Dazu gehört zum Beispiel auch das Werfen von Steinen oder der Einsatz von Pyrotechnik. Und da sind wir nicht mehr bei zivilem Ungehorsam, sondern bei Gewalt. Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten übrigens in Lützerath einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht in Münster gestellt. In diesem Antrag haben sie sich auf den zivilen Ungehorsam berufen. Sie wollten erreichen, dass das erteilte Aufenthaltsverbot, also der Platzverweis, noch aufgeschoben wird. Das Gericht hat den Antrag abgelehnt und nochmal bestätigt, der Aufenthalt der Aktivisten auf dem Grundstück ist illegal. Er kann auch nicht mit zivilem Ungehorsam gerechtfertigt werden. Und die Polizei darf das Gelände räumen.
Hier haben die Gerichte gesagt, dass also der Aufenthalt sei widerrechtlich und könne halt durch zivilen Ungehorsam nicht gerechtfertigt werden. Und begründet hat das OVG Münster das so, ich zitiere mal kurz, das staatliche Gewaltmonopol als Grundpfeiler moderner Staatlichkeit ist jenseits der von Artikel 20 Absatz 4 abschließend umschriebenen Ausnahmesituationen, deren Vorliegen hier nicht vertreten werden kann, keiner Relativierung durch jegliche Form des zivilen Ungehorsams zugänglich. Das bedeutet, außer im Fall des Artikel 20 Absatz 4, das ist das im Grundgesetz normierte Widerstandsrecht, darüber hinaus keine Rechtfertigung gibt, sich dem Gewaltmonopol des Staates zu widersetzen. Und dieses Gewaltmonopol des Staates dient eigentlich der Befriedung sozusagen der Bevölkerung, indem der Staat ordentliche Rechtswege zum Beispiel anbietet. Also man kann zum Gericht gehen, wenn man sich jetzt streitet. Und das ist im Prinzip hier in den Gerichtsentscheidungen ganz ausdrücklich gesagt worden, dass das Gewaltmonopol des Staates keinerlei Relativierung erfahren darf, auch nicht durch zivilen Ungehorsam.
Und noch einmal ein Satz, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte. Es ist wirklich kompliziert. Wie ziviler Ungehorsam im Einzelfall dann rechtlich bewertet wird, das hängt von vielen verschiedenen Dingen ab. Was für die rechtliche Bewertung zählt, das ist die Straftat, die unter Umständen begangen wird, etwa den schon erwähnten Hausfriedensbruch oder die Nötigung. Aber die Gesetze sind nicht in Stein gemeißelt. Rosa Parks zum Beispiel, die sich gegen diskriminierende Gesetze gewehrt hat, hat erstmal ihre Strafe gezahlt. Die darauf folgenden Proteste aber haben bewirkt, dass die Rassengesetze abgeschafft wurden. Und das ist, denke ich, das Wesen des zivilen Ungehorsams, sich ohne Gewalt gegen Unrecht und Missstände öffentlich zur Wehr zu setzen und im besten Fall damit erreichen, dass sich etwas ändert. Was denkt ihr denn darüber? Erzählt uns davon gerne per Mail, schreibt uns auf Terra X History bei Instagram oder kommentiert im Community-Tab bei YouTube. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns sehr über euer Feedback. Das sage ich nicht nur jedes Mal einfach nur so, sondern das meine ich auch so. Also schreibt uns da gerne. Ich bin Mirko Drotschmann, das war Terra X History, der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten Janine Funke und Andrea Kart. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.